Schaumstoff.
Vinyl.
Nylon.
Acryl.
Styropor.
Epoxidharz.
Du hast denn das? Jetzt musst du zugeben, dass es aus unserem Podcast ist. Und
es ist das, genau, es ist das Lieblingsmaterial von Helene. Du bist gemeint. Plastik ist nicht gleich Plastik. Es gibt eine Menge an unterschiedlichen Kunststoffen und noch mehr Möglichkeiten, das Material zu bearbeiten und zu verwenden. Das zeigt sich auch in der Kunst.
Hui. Nach dem Aufkommen von Plastik hat sich dann aber, surprise, surprise, herausgestellt, dass Plastik doch nicht so großartig ist, wie man anfangs dachte. Stichwort Umwelt.
Das schauen wir uns heute genauer an. Willkommen in einer neuen Folge im Kunstgeschichten-ABC. Wir sind Sophie.
Und Sophie. Und heute geht's um P wie Plastik. Sophie, weißt du, warum ich finde, dass wir den perfekten Zeitpunkt für die Podcast-Folge P wie Plastik gewählt haben? Weil wir ja in unserem Podcast schon mehrere Materialien behandelt haben. Wie zum Beispiel letztes Mal Elfenbein und Glas.
Mhm.
Und die Menschen ab einem gewissen Zeitpunkt versucht haben, diese Materialien durch künstliche Stoffe, also Kunststoffe, zu ersetzen, zu imitieren. Einfach chemisch versuchen, synthetisch diese Materialien vielleicht eben zu ersetzen.
Zu ersetzen. Mhm.
Aber was sind überhaupt Kunststoffe?
Kunststoffe sind, wie du eh schon gesagt hast, synthetisch hergestellte Stoffe, also künstlich hergestellte Stoffe. Kunststoff.
Können wir das noch bedienen heute? Okay.
Also Stoffe, die nicht in der Natur vorkommen und eine sehr geringe Dichte und Masse aufweisen. Sie werden hauptsächlich aus Erdöl, Erdgas und Kohle und einigen Zusatzstoffen hergestellt. Der größte Anteil der erzeugten Kunststoffe wird für den Verpackungsbereich aufgewendet. Das kennen wir, glaube ich, alle aus unserem Alltag. Der am häufigsten verwendete Kunststoff heißt übrigens Polyethylen. Habe ich das jetzt richtig ausgesprochen?
Ich denke schon, ja.
Daraus werden zum Beispiel Müllsäcke gemacht oder auch Schläuche.
Ja, oder Kinderspielzeug habe ich auch gelesen.
Ja.
Also Haushaltsgeräte, all das, was uns
überall
umgibt. Genau.
Mhm.
Ja. Ein Kunststoff, sehen auch nicht immer alle ganz genauso, wäre aber auch Gummi.
Mhm.
Gummi war so einer der ersten quasi Kunststoffe noch vor einigen Arten
Gummi.
Von Plastik.
Mhm.
Genau. Und das Naturmaterial wäre dabei der Kautschuk zum Beispiel.
Mhm.
Man hat dann da versucht, eben Leder zu imitieren oder eben auch andere Materialien, bis dann letztendlich auch Plastik erfunden wurde, das zu den Kunststoffen zählt.
Genau. So. Wichtig, Plastik ist Kunststoff, aber Kunststoff ist nicht nur Plastik.
Richtig. Was wollte ich damit jetzt ausdrücken?
Oh my God.
Vielleicht können wir jetzt dann in die Geschichte ein bisschen einsteigen.
Jo. Also den Durchbruch hatte Kunststoff in den 1950er Jahren. Willkommen im sogenannten Plastic Age.
Wow.
Anfangs wurde Plastik als Alleskönner propagiert, denn es hatte diese eine absolut geile Eigenschaft, Langlebigkeit. Das war ein absoluter Gamechanger. Zusätzlicher Pluspunkt damals, es war billig, günstig. Konsumgüter aller Art wurden quasi aus Kunststoff gemacht. Das Material war infolgedessen im Alltag wirklich einfach überall. Aber seit diesem Raketenstart am Anfang, in den 50er und 60er Jahren vor allem, hat sich nicht nur viel in der Entwicklung und in der Verwendung von diesem Material getan, sondern auch das Ansehen des Werkstoffes hat sich verändert. Das Image wurde ein schlechtes. Also was zu Beginn als durch und durch positiv wahrgenommen wurde, wird heute größtenteils sehr kritisch betrachtet. Vom Inbegriff für Fortschritt, Modernität und Demokratisierung des Konsums wurde Plastik zum Problem. Du hast es schon angedeutet. Die zunächst bewunderte Eigenschaft der Langlebigkeit ist wesentlicher Faktor der Umweltverschmutzung. Plastik zersetzt sich nicht vollständig, sondern zerfällt in immer kleinere Partikel, bekannt als Mikroplastik.
Ja, das ist ja wirklich in aller Munde. Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, leider, leider.
Ja, nein, wirklich.
Ja, furchtbar. Der Abbau von Plastik dauert sehr, sehr lange, kann mehrere hundert bis tausende Jahre dauern, hatte ich gelesen.
Zum Beispiel, wenn man...
Also unterschiedlich natürlich,
genau.
Je nachdem.
Und zum Beispiel die bekannten PET-Flaschen, die brauchen 450 Jahre, um zu zerfallen.
Das muss man sich mal denken, wie viele, weil es sind ja wahnsinnig viele PET-Flaschen tagtäglich unterwegs, sage ich mal, im Umlauf.
Weißt du aber, Sophie, was noch länger braucht, um zu verrotten?
Mm-mm.
Denk mal nach. Das haben wir schon behandelt, dieses Material.
Ist es auch ein Kunststoff oder?
Ich nick gerade, du schüttelst den Kopf.
I don't know, Klaus?
Yes.
Oh!
Millionen Jahre.
Schissel.
Yes.
Wow. Okay, Wahnsinn. wow.
Jetzt habe ich aber kurz
das
Plastic Age My verlassen. Es tut mir wirklich leid. Aber
back to the Plastic Age und zu Mikroplastik.
Mhm.
Denken wir allein ans Meer. Heute schwimmen in jedem Quadratkilometer der Weltmeere hunderttausende Teile Müll.
Ja,
Seevögel, Schildkröten, Fische, andere Meerestiere sowie Ökosysteme ersticken im wahrsten Sinne des Wortes. Und Mikroplastik belastet auch uns Menschen. Wurde nicht bereits Mikroplastik im menschlichen Blut festgestellt?
Möglich.
Ja, ich bilde mir ein, dass ich da was gelesen habe.
Okay.
Furchtbar.
Was jetzt natürlich zu viel aufmachen würde, aber ich habe da ein sehr spannendes Buch gelesen.
Mhm.
Das kann ich gerne in die Shownotes geben. Plastik, die Welt neu denken. Und da wird eben auch, gibt's einen Artikel, wo steht, dass auch gerade der Plastikmüll ein kolonialistisches Problem ist. Also es wird dann immer das Plastik oder der Plastikmüll auch weggeschoben an andere Länder. Und gerade zum Beispiel China hat 2018 erst ein Verbot für Müllimporte ausgesprochen. Das war gerade für das Land Australien ein Problem, weil die haben sehr viel vom Müll wiederum nach China transportiert.
Ah.
Also jeder schiebt den Müll ein bisschen ab. Und in Ozeanen gibt es solche Plastikmüllinseln.
Mhm.
Und die größte existierende ist viermal so groß wie Deutschland. Nur um auch das Problem zu veranschaulichen, dass dieses Material auch auslösen kann.
Ja, Faszination übt das Material dennoch aus.
Heute wie damals, oder?
Mhm. In der Kunst wurde bereits seit dem Aufkommen in der Gesellschaft Kunststoff aller Art als Material für Kunstwerke verwendet. Und ich habe ein bisschen nachgeschaut und recherchiert. Das hat zum Beispiel die Kunsthalle Schirn in Frankfurt am Main 2023 sehr gut dargestellt, hat einen tollen Überblick gegeben. Da gab es eine Ausstellung namens Plastic World. Und da hat sich das Ausstellungshaus der Geschichte der Kunststoffe in der bildenden Kunst gewidmet. Und da gab es 50 künstlerische Positionen, die verschiedene Aspekte, verschiedene Tendenzen und noch mehr über die letzten 60 Jahre hinweg aufgezeigt hat. Und da gab es Objekte, Installationen, Filme, Dokus, um einerseits eben diese künstlerische Verwendung von Plastik in der Kunst aufzuzeigen, aber auch die Rezeption des Materials, die sich eben innerhalb kürzester Zeit dann gewandelt hat, zu beleuchten.
Es gab ja schon kritische Stimmen damals, aber die wurden quasi auch überhört, beziehungsweise auch von der Wirtschaft extra vorangetrieben, dass es sowas wie Einwegbecher gibt. Die Leute mussten erzogen werden, um Einweggeschirr zu verwenden überhaupt. Also es hat sich gerade bei Kaffeebechern so gezeigt, die haben das immer wieder mit nach Hause genommen und ausgewaschen, bis in ihr Bewusstsein gelangt ist, dass sie das ja eigentlich wegwerfen können.
Ja, wegwerfen.
Diese Entwicklung gehen wir jetzt sozusagen wieder zurück, weil wir schon wieder mehr wissen darüber. Ein Unlearning in der Hinsicht.
Ein schönes Unlearning. So ist es. Aber stell dir vor, schon vor den 1950er Jahren haben KünstlerInnen Kunststoffe für sich entdeckt. Das hat mich überrascht. 1916 nämlich, das finde ich wahnsinnig früh.
Es ist ein paar Jahrzehnte nach der Erfindung von Plastik
überhaupt. Schuf der russische Bildhauer Naum Gabo in Paris den Tête numéro 2, den Kopf Nummer 2. Das war eine kubistisch beeinflusste Skulptur aus Rhodoit. Das ist ein Kunststoff, der seinerzeit vorwiegend für Billardkugeln, aber ich glaube auch in der Produktion für Puppen, glaube ich, verwendet wurde.
Schildpatt-Imitate, glaube ich, findet man auch in die Richtung. Jetzt so wieder eine Brille ungefähr, sowas.
Ah,
aus dieser.
It's maybe Rhodoit.
Rhodoit, maybe.
Hello. Mhm. Aha. Genau. Hier wurde angeblich erstmals Kunststoff als Material in der künstlerischen Gestaltung verwendet. Fand ich spannend.
Das ist aber ein wichtiger Punkt der Geschichte. Der Kunstgeschichte. Ja. Ich würde hier gerne mal ganz kurz innehalten. Und fragen.
Lass uns innehalten.
Warum, Sophie, könnte ein neues Material gerade für die KünstlerInnen der russischen Avantgarde, also jenen, die neue Entwicklungen bevorzugten, ein interessantes Material gewesen sein?
Naja, weil Fortschritt, etwas noch nie Dagewesenes, genau. Unter Anführungsstrichen.
Unterm Strich könnte man sagen, ein Material ohne Geschichte. Genau. Und wer würde so ein Material ablehnen? Welche politische Strömung? Möglicherweise. Später dann.
Die Konsis.
Wer?
Die Konservativen.
Die Konservativen, oder? Die Nationalsozialisten.
Ach, die schon wieder.
Genau. Also die würden natürlich ein Material ohne Geschichte wiederum ablehnen. Drum war es gerade, wenn wir so vorgehen zu den Konstruktivisten der russischen Avantgarde, ganz, ganz wichtig, auch politisch ein Statement zu setzen mit einem Neuanfang, mit einer Zäsur. Und das konnte man mit dem Material Plastik.
Ist schon wieder politisch alles,
natürlich,
gell?
Ja, Entschuldigung, dass ich so in diese Richtung jetzt ziehen will. Aber Granit, wie wir ja besprochen haben, in Eschenstein wurde ja auch vereinnahmt als Material von den Nationalsozialisten.
Ende der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts stand auch, jetzt kommt ein Zungenbrecher.
Ich bin so gespannt. Oh Gott.
Schaffe ich es gleich beim ersten Mal? Polymethylmethacrylat.
Langweilig.
Zur Verfügung. Besser bekannt als Plexiglas. Genau. Die Transparenz des Materials eröffnete schier ungeahnte Ausdrucksmöglichkeiten. Unter anderem durch die Möglichkeit vom Spiel mit Licht, mit Transparenz oder mit so Überlappungen, Bewegung, Raum. Ein Beispiel dafür sind Laszlo Moholy-Nagy's Space Modulators aus der Zeit Ende der 30er Jahre bis ca. 1945. Da verlinken wir in den Shownotes dann einen davon aus der Sammlung des Guggenheim Museums. Man kann sich die Space Modulators als kinetische, also sich bewegende Skulpturen denken, mit unterschiedlichsten Materialien, unter anderem aber eben mit Plexiglas. Und wer den Künstler ein wenig kennt, also der war ja auch in der Bubble ums Bauhaus, vor allem in Weimar als Lehrender auch tätig, der weiß, der liebte Licht. Die Reflexion und die Transparenz von Plexiglas in diesen Space Modulators suggeriert quasi noch mehr Bewegung. Also Bewegung war auch sowas, damit hat sich Moholy-Nagy sehr auseinandergesetzt. Und, das fand ich auch irgendwie so eine nette Anekdote, ich habe gelesen, dass er am liebsten die fehlerhaften Plexiglasscheiben verwendet hat, also während des Herstellungsprozesses. Können durch Überhitzung so Bläschen oder Unregelmäßigkeiten auf der Oberfläche entstehen, die dann wiederum sehr spannende Lichteffekte erzeugen können. Und da hat er angeblich mit Fabrikausschüssen von Plexiglas gearbeitet. Denn, das war dann auch so ein interessanter, spannender Zufall, wie er dazu gekommen ist, weil in den 30er und 40er Jahren war es gar nicht so einfach, an Plexiglas zu kommen.
Okay.
Weil Plexiglas unter anderem tatsächlich auch für den Zweiten Weltkrieg gebraucht wurde. Meines Wissens nach vor allem so im Flugzeugbau oder auch für die Rüstungsproduktion.
Ich weiß nicht, ob das da jetzt reinpasst, aber mir ist irgendwie durch dieses Plexiglas auch die Verbindung gekommen, weil du letztes Mal so schön in GW Glas illustriert hast, wie sich die Fotografie auch mit Hilfe des Glases entwickelt hat. Und die Fotografie entwickelt sich mit Hilfe des Plastik nochmal weiter, weil erst dann wurde so ein Gerät, ein Fotoapparat leichter, weil man natürlich diese Spiegelungen, also diese Spiegel mit Plastik ersetzen konnte.
Und auch der Bildträger selbst.
Der Bildträger selbst, letztendlich dann der Film.
Stimmt.
Der Film, die Filmrolle.
Celluloid.
Genau. Genau, das war eines der ersten Plastik, wobei das schon eigentlich fast noch aus natürlichen Stoffen kommt, glaube ich. Hast du jetzt wieder einen Full Circle Moment?
Naja, alles ist miteinander connected. Ich halte es nicht aus.
Eben, also die Fotografie konnte sich erst durch Plastik weiterentwickeln.
Bam.
Genau. Und Gründe, um als Künstler oder Künstlerin mit Kunststoff zu arbeiten, gibt es eben unterschiedliche. Also man hat ästhetische, spirituelle, pragmatische auch, weil natürlich kostengünstig, vielseitig und wandlungsfähig.
Mhm.
Also es kann hart oder weich sein, transparent, opak, gemustert, glatt, bunt, biegsamer als Glas.
Plastik macht's möglich.
Genau. Mhm. Und wie wir vorher gehört haben, auch politische Motivation könnte man dahinter sehen. Holz, Stein und Metalle konnte man dadurch imitieren und mithin eben ersetzen, die wir auch gesagt haben. Und was man nicht vergessen kann, diese Leichtigkeit, die wir jetzt auch gerade besprochen haben beim Fotoapparat und überall
so leicht. Und genau diese Eigenschaft, diese Leichtigkeit kam zum Beispiel der Künstlerin Niki de Saint-Phalle zugute. 1965 fand die erste Ausstellung zu ihren Nanas statt. Das waren diese großen und bunt bemalten Frauenskulpturen. Die wurden unter anderem aus Polyester geschaffen.
Ach, das wusste ich zum Beispiel nicht. Mhm. Es war nur eine Frage bei Trivial Pursuit, zum Beispiel die Nanas. Also falls dir das irgendwie weiterhin
wir wissen es jetzt, wir wissen es jetzt. Oh mein Gott.
Aber das wusste ich nicht.
War mir auch neu. Mhm. War mir auch neu. Also ein Material, das Niki de Saint-Phalle es möglich machte, quasi riesengroß zu arbeiten, weil es vom Gewicht her einfach sonst unmöglich gewesen wäre.
Und Polyester kennen wir ja vor allem, also ich, ich persönlich von der Kleidung vor allem, aber es gibt verschiedene Formen, die...
Genau, ich kenne es auch vorrangig aus Kleidung, genau, oder aus dem Textilbereich. Ihre Skulpturen waren teilweise begeh- und bewohnbar, wie zum Beispiel in ihrem Tarotgarten in der Toskana, den ich unbedingt gerne mal besuchen wollen würde. Mhm. Da gibt's eine, also das sind Figuren, die so anspielen auf ein Tarotkartenset.
Ah ja, wirklich.
Jetzt weiß ich leider nicht mehr, wie die eine heißt. Jedenfalls eine vollbusige Frau, die sphinxähnlich daliegt. Und in einem Busen ist eine Küche drinnen. Und im anderen, glaube ich, das Bett oder Schlafzimmer. Da will ich rein. Das will ich mir anschauen. Und, also was ich schon wusste, dass Niki de Saint-Phalle eine Lungenkrankheit später entwickelt hat, was ich nicht wusste wiederum war, dass das durch diese Arbeit mit Polyesterdämpfen entstanden ist. Sie soll einmal gesagt haben, ich zitiere, Kunststoff ist kein Material, das ich gern habe. Er ist ein Material, zu dessen Verwendung ich gezwungen war, weil es kein anderes gab. Es muss gesagt werden, dass dieses Material das einzige heute existierende ist, das die Möglichkeit bietet, große transportierbare Volumen zu schaffen. Hm. Leicht und unzerbrechlich. Zitat Ende.
Voll gut. Ich habe das Zitat auch notiert bei der Vorbereitung für den Podcast. Ich dachte, es wird dir gefallen, weil du ein Fan von ihr bist. Also no. Ich weiß nicht, ob man das mit der Tätowierung erwähnen darf.
Ich habe ein Tattoo von Niki de Saint-Phalle. Ja.
Okay, das schaue ich die ganze
von einer
Zeit
Nana.
Drauf, während du
sprichst. Die auch große Brüste hat.
Und ich habe mir das Ende des Zitats auch noch dazu notiert. Und zwar ging das so weiter, dass sie sagte, wir können dann das auch in die Shownotes geben, damit das auch quellentechnisch belegt ist.
Oh yeah, oh yeah.
Und sie sagte, und glauben Sie mir, an dem Tag, an dem es ein anderes Material geben wird, werde ich diesem Kunststoff mit größtem Vergnügen den Rücken kehren. Ich hasse den Kunststoff. Den Kunststoff.
Okay. Der Kunststoff.
Der Kunststoff.
Leider ist es nicht dazu gekommen.
Es gibt nichts, gell?
Wüsste ich jetzt nicht, dass sie dann nachher noch irgendwie anders gearbeitet hat. Da müsste ich mal nachschauen. Jetzt sind wir ja gerade in den 60er Jahren. In den 60er Jahren, da sind wir eben so mittendrin im sogenannten Space Age, dem Weltraumzeitalter.
Die Ästhetik davon ist übrigens was, was jetzt gerade auch voll in ist, habe ich das Gefühl.
Kommt's wieder?
Ja, also ich habe das Gefühl, alles
crazy,
was so
futuristisch angehaucht ist, out of space, Raumschiff,
ist gerade wieder voll stark da.
Da stehen natürlich technischer Fortschritt, Weltraumforschung, Technologie und so weiter im Mittelpunkt. Und das zieht sich alles eben auch ins Alltägliche.
Genau, das ist das, was ich eigentlich gemeint habe.
Genau, ins Design, in die Kunst, wie man seine Wohnung einrichtet etc. Mhm. Da gibt es zum Beispiel das Futuro-Haus vom Architekten Matti Suuronen. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Ein Finne? Und dieses Futuro-Haus wurde im Jahr 1968 präsentiert und dann quasi als Miniserie errichtet. Es gibt so eine Handvoll Futuro-Häuser auf der Welt verteilt. In Deutschland gibt es, soweit ich weiß, zwei, und zwar eins in Berlin und eins in München.
Muss ich mal besuchen gehen.
Ja, ich würde auch gern. Es handelt sich dabei um ein weitgehend aus Kunststoff bestehendes ellipsoides Rundhaus. Also es schaut aus wie so ein querliegendes Ei.
Okay.
Oder ähnlich von der Form her. Mich erinnert es immer an ein UFO.
Mhm.
Ja. Wir packen auch in die Shownotes ein Foto davon rein. Das schaut ganz lustig aus. Und das kommt übrigens, was ich auch sehr cool fand und Full Circle Moment mäßig, das kommt übrigens auch im Dokumentarfilm Plastic Planet von Werner Bothe vor.
Mhm.
Das war ein Film, der ist 2009 rausgekommen und ich habe den damals gesehen und ich fand den richtig gut. Kann ich auch wirklich empfehlen, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, dass man sich das anschauen kann. Muss.
So. Du Blick. Es gab aber auch unter KünstlerInnen kritische Kommentare schon relativ früh, vor allem in den 60er Jahren.
Mhm.
Zum Beispiel bei der Strömung des Nouveau Realisme zum Beispiel. Da gibt es das KünstlerInnenpaar Christo und Jean-Claude. Und die wurden bekannt durch die Verhüllung von Objekten, sogar eben von Häusern und Landschaften. Man denke zum Beispiel an den Berliner Reichstag. Das war wohl eines der berühmteren und ich glaube auch...
da gingen ja die Fotos rund um die Welt
ja,
medial.
Ja, das war fast eben auch ein Skandal. Dabei haben die beiden ja auch Kritik geübt. Und zwar, sie haben sich kritisch mit der Wegwerfmentalität der Gesellschaft auseinandergesetzt, insbesondere eben durch die Flüchtigkeit ihrer Kunstprojekte.
Mhm.
Nach ihrer Realisierung wurden diese, wenn sie nicht zerstört wurden, eben wieder abgebaut und dann auch recycelt, so wie ich es richtig,
mhm.
oder wiederverwendet.
Mhm.
Also je nachdem, genau. Gab es auch ihnen kritische Stimmen, weil sie eben mit diesen riesigen Mengen von Kunststoffen gearbeitet haben und so manch einer dies als Umweltverschmutzung betrachtet hat. Die Kritik an der Kritik quasi.
Nouveau Realisme, da sind wir jetzt. Da gab es auch einen Kollegen, sage ich mal. Ich meine, es war ja jetzt keine Gruppierung oder so, aber ein Kollege namens Armand wiederum kritisierte in seiner Objektkunst die Wegwerfgesellschaft ebenso. Er schuf unter anderem Müllobjekte namens Poubelle, zu Deutsch Mülleimer, in denen er jede Menge Kunststoffmüll in eine Vitrine quetschte.
Warte, wie stelle ich mir das vor?
Stell dir eine Vitrine vor, wie in einem Museum, und da reingequetscht Müll. Und hauptsächlich eben aus Kunststoff bzw. Plastik. Der hat gesagt, 1973, ich zitiere, als Zeuge dieser Gesellschaft habe ich mich schon immer intensiv mit dem pseudobiologischen Zyklus von Produktion, Konsum und Vernichtung befasst. Und es beunruhigt mich schon lange, dass eine der offensichtlichsten konkreten Folgen dieses Zyklus darin besteht, unsere Welt mit Ramsch und überzähligen Ausschusswahn zu überschwemmen. Zitat Ende. Also ein bisschen raging. Aber gut so. Also wir packen ein Foto von einem dieser Poubelle in die Shownotes. Ja, und diese Poubelle kann man ruhig und gerne auch als Kontrast zur Plastikbegeisterung der Pop-Art sehen, die ja zur selben Zeit
die haben wirklich
am
auch
Peak war eigentlich, gell? Zum Beispiel eines Claes Oldenburgs, der schuf nämlich XX-Large-Skulpturen, wenn man so mag, die alltägliche Gegenstände darstellen sollten und ließ sie oft wie so schlappe Hüllen, er hat das Soft Sculptures genannt, ihre Form wieder verlieren. Also quasi zum Beispiel ein Riesenburger.
Ich finde das leider ein bisschen geil.
Also ich finde es auch geil.
Aha,
ich möchte es angreifen.
Ja.
Wie so ein Riesenburger zum Beispiel fällt mir jetzt gerade spontan ein, der aber so in sich zusammenfällt schon so ein bisschen.
Ja.
Genau. Also wie ein Ballon eben, der seine Luft verliert. Und dafür verwendet er Polyurethan. Sage ich das richtig? Noch nie gehört?
Wahrscheinlich.
Ja. Ein Hartschaum.
Gut. Mhm. Ach so, mit dem haben sehr viele KünstlerInnen gearbeitet.
Schon,
gell? Ja.
Mhm. Ein Material, das eben in genau dieser Zeit, also in den 60er Jahren, auf den Markt kam.
Mhm.
Genau.
Ja, apropos Kritik. Zahlreiche ökokritische Positionen in der Kunst zeigen uns, wie KünstlerInnen die immense Menge an Plastikmüll und die damit verbundenen Umweltprobleme thematisieren. Also es gibt auch die Möglichkeit, genau über diese Konsequenzen Kunst zu machen. Sie nutzen zum Beispiel gefundene Plastikteile oder entwickeln Kunstwerke, die auf die negativen Auswirkungen von Plastik aufmerksam machen. Oder es gibt ja auch so Müllskulpturen zum Beispiel an Stränden. Da setzt man dann auch aus verschiedensten Teilen, die man findet, Neues zusammen. Genau. Und sonst gibt es auch natürlich kreative Umgangsformen des Recyclings, somit des Wiederverwertens von Materialien, die sonst eben im Müll landen würden, um daraus eben neue Produkte herzustellen. In dem Fall eben auch Kunst.
Stimmt. Ja, schon der surrealistische Künstler Joan Miró, der in seinen letzten Lebensjahren, der starb 1983, auf Mallorca lebte, der sammelte herumliegendes Strandgut und verwendete es für einige seiner Skulpturen.
Ja, okay.
Genau. Ja, und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, merkt ihr das mit dem gesammelten Strandgut? Darauf möchte ich dann gerne auch in der nächsten Folge noch drauf eingehen.
Freue ich mich drauf.
Cliffhanger. Okay. Und insbesondere seit den letzten Jahren entstehen künstlerische Arbeiten an der Schnittstelle zur Naturwissenschaft und Forschung. Da gibt's etwa die Fotografin Mandy Barker, die auf tatsächlichen Forschungsexpeditionen auf den Weltmeeren Altplastik sammelte. Also die hängt sich quasi immer an so Forschungsteams dran und sammelt.
Mhm.
Und sie kämpft wirklich seit über 10 Jahren mit ihren Bildcollagen aus Plastikmüll für mehr Sichtbarkeit der Plastikverschmutzung. Immer wieder arbeitet sie mit WissenschaftlerInnen zusammen und initiierte 2019 auch ein Projekt mit der Stanford-Universität. Wir verlinken ihre Homepage in unseren Shownotes. Klick dich da mal durch. Es ist echt...
Hier verbinden sich so Kunst und Aktivismus wieder einmal.
Genau. Ganz wesentlich. Und es sind furchtbare Inhalte, aber es sind wunderschöne Collagen. Tatsächlich.
Mhm.
Sehr
beeindruckend. Trotz aller Schrecklichkeit einen ästhetischen Wert,
ja,
offensichtlich.
Genau, okay. So ist das.
Mhm. Das ist eh überhaupt was ich mich frage, weil vorher habe ich gesagt, ich finde es leider geil, weil man traut sich ja gar nicht sagen, dass man das cool findet, weil man schon weiß, was für einen Rucksack dieses Material einfach
stimmt.
Oben hat.
Ja, ist schwierig.
Ja, ich habe vorher auch bemerkt, es gibt überall so Ausstellungstitel wie Plastic World, Plastic Planet, die Doku.
Mhm. Plastic.
Da.
Mhm.
Und es gab vor kurzem eine Ausstellung im Kunsthaus Wien, die hieß Plastic Matters.
Mhm.
Und da gab es ein Workshop-Programm, das angeboten wurde mit dem Titel Lang lebe Plastik. Und ich finde es halt genial, weil es halt so doppeldeutig ist.
Ich finde es auch genial.
Es feiert auch Plastik, weil, und das ist die traurige Erkenntnis bei dem Ganzen, es wird nicht wieder weggehen.
Mhm.
Darum müssen wir uns Umgangsformen überlegen.
Mhm.
Da kann natürlich Kunst auch helfen, eben auch, um sich vor Augen zu führen, wie präsent Plastik eigentlich ist. Und da, finde ich, kommt die Kunstvermittlung auch wieder ins Spiel, wenn man dann irgendwie Methoden auch entwickelt, beziehungsweise eben durchführt. Dann kann man sich das zuerst bewusst machen und dann im nächsten Schritt schauen, wie geht man damit um.
Mhm.
Weil nicht alles lässt sich recyceln. Mhm. Da habe ich jetzt auch nachgelesen, es kommt immer darauf an, was es ist. Und es gibt so viele verschiedene Arten, so viele verschiedene Verbindungsstoffe, wo man dann nicht weiß. Also je eindeutiger ein Plastik zuzuordnen ist, desto besser ist es recycelbar. Und es kommt natürlich auch darauf an, was der Inhalt ist. Zum Beispiel bei PET-Flaschen, die können wirklich 1:1 wieder recycelt werden, vor allem wenn sie mit Wasser gefüllt waren zum Beispiel.
Mhm.
Also der Inhalt bestimmt auch quasi.
Okay.
Also es ist echt nicht so
easy. Ja, spannend. Aber eh, wie du sagst, wir haben jetzt den Salat, es ist da.
Mhm.
Was machen wir draus?
Findest du, es soll Kunstwerke mit Plastik weiterhin geben?
Ja.
Ja, ich würde sagen, nur aus recyceltem Plastik.
Ach so, ja.
Gell?
Ja.
Oder?
Ja,
wenn man jetzt
das meine ich auch, ja.
Weil viel Design jetzt auch produziert wird, oder? Mit neuem Plastik.
Ja, die neue Produktion könnte man eventuell ein bisschen runterschrauben. Ja, es ist schwierig. Weil ja noch immer diese Eigenschaften, die damals fasziniert haben, eigentlich immer noch
bestehen, gell?
Bestehen, ja. Und
was haben wir gehabt? Leichtigkeit,
Langlebigkeit, Flexibilität, was
günstig ist, ja, es genau. Nach wie vor im Verhältnis zu anderen Materialien.
Ja,
man kann es ist sehr wandelbar. Man kann aus Plastik eigentlich
fast jede Form annehmen.
Alles machen.
Ja, jede Form kann es annehmen. Ja.
Mhm. Naja, aber vielleicht können wir ja jetzt ein bisschen bewusster irgendwie so durch den Alltag gehen.
Auf jeden Fall. Es geht mir bei jeder Folge so übrigens, sodass ich dann im Alltag vieles viel bewusster war. Ich hoffe dir auch. Genau. Und ich würde sagen, wir sehen uns auf Instagram für weitere
geistige Ergüsse
zu Plastik. Und hör nicht auf, darüber nachzudenken.
So ist es.
Lang lebe Plastik.
Wuhu!
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao. Thank you.